Adlerblick Podcast, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörende, zu unserer heutigen Ausgabe. Mein Name ist Andreas Schmaler. Ich bin der Geschäftsführer von CIC Consulting und möchte heute einen ganz besonderen Gast bei uns begrüßen, nämlich Stefan Kraus, einer unserer langjährigsten Mitarbeiter im CIC-Team, mittlerweile seit über 20 Jahren in Strategie- und Kulturprozessen involviert, mit einem großen Erfahrungsschatz, vor allen Dingen, wenn es darum geht, Kulturprozesse in Unternehmen nachhaltig zu etablieren. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Lieber Stefan, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich freue mich natürlich sehr darüber, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und ich habe es eben gerade schon angekündigt. Wir haben ja in den letzten Ausgaben oft natürlich über das Thema gesprochen. Leitbild und Kultur hat natürlich im Moment eine große Aktualität. Great Place to Work. Die aktuellen Ehrungen sind gerade vollzogen. Die Unternehmen haben ihre Ergebnisse ja auch bekommen. Und ich bin in den letzten Tagen immer wieder darauf angesprochen worden, bei Veranstaltungen von unseren Klienten oder aber auch sonst von Menschen, die sich dafür interessieren. Wie macht ihr das denn überhaupt? Also was heißt es denn, einen Kulturprozess wirklich in Unternehmen dauerhaft und nachhaltig zu etablieren? Und macht ihr da mal so ein paar Workshops oder wie geht ihr da vor? Und da habe ich gesagt, da muss ich genau dich heute dazu einladen, weil du es ja seit mittlerweile fast 20 Jahren im CIC-Kontext auch machst. Ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Und möchte dir natürlich erstmal die Gelegenheit geben, Stefan, stell dich bitte erstmal vor, wer bist du, was machst du und was sind vielleicht auch noch deine anderen Kompetenzbereiche, die du ja auch noch machst. Und dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt unseres heutigen Gesprächs.
Ja, hallo Andreas, herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast. Stefan Kraus, ich bin seit fast 20 Jahren jetzt bei dir im Team als Consultant und Berater. Und ich komme ähnlich wie du aus dem sportwissenschaftlichen Bereich. Ich habe Sportwissenschaften an der Deutschen Sporthochschule studiert, war dann etwa 15 Jahre selbstständiger Unternehmer in der Fitnessbranche mit einem Partner. Wir hatten mehrere große Fitnessanlagen im Raum Köln-Düsseldorf. Und da habe ich dich dann auch kennengelernt in deiner Kernkompetenz als Berater in der Fitnessbranche und habe mich da sofort für begeistert, was du machst und wie CIC das angeht und bin dann nach kurzer Zeit auch bei dir im Team eingestiegen und seit etwa 2003, kann ich sagen, mit dir gemeinsam unterwegs in diversen Branchen als Coach, Trainer und Consultant und ich würde mich selber vielleicht mittlerweile als systemisch integrativen Organisationsentwickler bezeichnen, mit einer entsprechenden Ausbildung. Und begleite Unternehmen in ihrer Transformation, insbesondere jetzt auch mittlerweile in dem Transformationsprozess zur Digitalisierung. Aber mir hat es natürlich auch sehr stark der Kulturprozess angetan, das ganze Thema Werte, Leitbild, Unternehmenskultur, das ist so mein Spezialgebiet neben den Themen Agilität und ich würde mal sagen Führungskräfte und Teamentwicklung.
Also nach dem, was du jetzt gesagt hast, und da waren auch mal schwere Worte dabei, also da sollte man jetzt aber genauer hinterfragen, was das bedeutet. Ich denke, da hat der ein oder andere unserer Hörenden jetzt schon mal große Fragezeichen. Und ich glaube, das schreit schon, weil wir haben ja heute ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, aber das wird ja mindestens schon mal in einer zweiten, dritten und vierten Ausgabe rufen. Also wenn wir das alles erklärt haben, was wir jetzt hier in unserem Portfolio zu bieten haben, glaube ich, das würde einige Folgen füllen. Ja. Aber nach und nach, wir wollen es ja abarbeiten und wir haben ja auch noch viele Möglichkeiten, da das eine oder andere auch aufzunehmen. Ja. Also Stefan, dann ja, es ist irre. Wir sind wirklich schon fast 20 Jahre zusammen unterwegs. Und wer uns kennt, weiß, wir sehen immer noch genauso gut aus wie vor 20 Jahren. Das wollen wir erstmal zumindest an der Stelle nochmal bestätigen, oder?
Auf jeden Fall, Andreas. Wir tun ja auch was dafür.
Das stimmt. Also Sport als Leidenschaft verbindet uns zumindest schon mal beide. Und das leben wir zumindest auch sehr intensiv vor, ja?
Auf jeden Fall.
Ja. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema heute. Und ja, du hast es ja gerade selber auch schon gesagt, dass der Kulturprozess dir sehr am Herzen liegt. Und jetzt sind wir ja gerade in dieser ganzen Transformation mit allen Herausforderungen, die wir ja im Moment so haben, in allen Branchen, in allen Unternehmen. Und jetzt haben wir Pandemie und Putemie und was so alles im Moment uns da beeinflusst. Ja. Und ja, also erstmal vielleicht aus deiner Sicht nochmal, wie wichtig ist denn überhaupt so ein Kulturprozess, bevor wir zur Einführung kommen? Weil ich meine, du erlebst ja nun jeden Tag sehr viel zu dem Thema. Was glaubst du, welche Bedeutung hat ein Kulturprozess im Moment für Unternehmen?
Also ich glaube, man kann das Thema aktuell gar nicht hoch genug aufhängen. Und der Management-Papst Peter Drucker hat ja schon gesagt, Culture eats strategy for breakfast. Ich glaube, das hat unser werter Kollege im letzten oder vorletzten Podcast auch schon als Zitat gebracht.
Also, Jörg Blinke.
Als es um Leitbild und Kultur ging. Und ja, ich glaube, gerade in der momentanen Zeit, in der sich wirklich sogenannte transformative Veränderungsprozesse derartig beschleunigt haben, ist es immer wichtig, dass Mitarbeiter auch sowas wie eine Heimat haben, wo sie andocken können, wo sie sich wohlfühlen im Unternehmen. Und die Basis für eine Teamentwicklung und für Führung ist halt auch das Thema Vertrauen. Vertrauen auch in eine Unternehmenskultur, Vertrauen in gelebte Werte in der Organisation. Und daher schreit eigentlich die Branche im Moment in vielen Segmenten eben danach, sich da gut aufzustellen und ja, gerüstet in die Zukunft zu schauen.
Ja, damit, wenn wir ja über, also ja, kann ich natürlich nur unterstreichen, wenn wir uns natürlich mit dem Kulturprozess beschäftigen und du nimmst das Wort Werte ja in den Mund, also muss denn da erstmal, weil klar, wir haben ja schon mal erklärt, wir machen Vision, Mission und Werte und sowas im Unternehmen, aber daraus würde ich gerne auch nochmal von dir erstmal hören, wie entwickelst du denn Werte in so einem Kontext? Also was, also die meisten haben ja ein paar Werte an der Wand hängen oder da stehen ein paar Stichworte irgendwo niedergeschrieben und Prosatext oftmals. Und wenn man das anschaut, also verändert sich daraus irgendwas im Unternehmen? Also deswegen erstmal, was ist die Grundlage für so einen Kulturprozess? Wie müssen so Werte, wie müssen die entwickelt sein?
Ja, ich gehe in der Regel so vor, dass ich in der möglichst breiten Aufstellung des Teams über alle Hierarchieebenen versuche, mit den Mitarbeitern über ein Voting rauszukriegen, was sind eigentlich aus ihrer Sicht die wichtigsten Werte, die sowas wie einen Klebstoff auch bilden, in der Organisation auch in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten. Und nachdem wir das anmoderiert haben, lasse ich letztendlich auch die Mitarbeiter entscheiden über Stimmabgabe, was sind so die zentralen 6 bis maximal 8 wichtigsten Werte in der Organisation, um die dann entsprechend zu definieren, damit wir alle über das Gleiche reden. Denn Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit, das wird ganz unterschiedlich interpretiert und gelebt. Und wenn man da nicht über eine saubere Definition kommt, die auch alle verstehen und abnicken und das dann fest verankert, was das für uns auch in der Organisation bedeutet, dann reden wir einfach aneinander vorbei. Und deswegen ist es wichtig, sich da erstmal Zeit zu nehmen, diese Werte sauber rauszuarbeiten.
Okay. Und du hast ja gesagt, also Beispiele auch da zu benennen, woran deutlich wird, dass die Werte gelebt werden oder dass die Werte nicht gelebt werden. Und ja, jetzt haben wir natürlich irgendwas im normativen Bereich entwickelt. Wir haben so eine Vision und wir haben Werte. Aber jetzt kommt ja eigentlich die Krux. Ja, wie schafft man es denn jetzt, dass solche Dinge dauerhaft dann im Unternehmen auch wirklich leben und nicht nur in irgendeiner Broschüre stehen, hat man früher immer gesagt, oder heute vielleicht auch irgendwo noch an der Wand tapeziert sind, sondern wie erwecken wir sowas denn jetzt wirklich zum Leben und dass das auch dauerhaft natürlich dann auch wirklich tatsächlich eine Grundlage ist für was da passiert. Wie gehst du da vor?
Ja, du sagst es selber immer so schön, wir müssen Betroffene zu Beteiligten machen. Und jeder Mitarbeiter fragt sich natürlich innerlich, was ist da drin für mich, wenn ich bei so einer Leitbildentwicklung, bei so einem Leitbildtag, bei so einer Vision mitmache? Was habe ich davon? Und da ist oftmals meine Vorgehensweise, dass ich erstmal, bevor ich überhaupt mit diesem Prozess starte, eine kleine Mitarbeiterbefragung mache, um rauszukriegen, Mensch, wo drückt denn da eventuell der Schuh? und bespreche das dann mit dem Unternehmer und gehe dann nach der Methode dieser Low-Hanging Fruits vor. Was können wir sofort verändern, was beim Mitarbeiter ankommt und eine Wirkung erzielt, sodass er merkt, da tut sich auch was. Also wir gehen jetzt einen gemeinsamen Weg der Veränderung und der Unternehmer zeigt die Bereitschaft, auch etwas zu verändern. Und das können oft ganz, ganz kleine Dinge sein. Und wenn es nur die Beteiligung dabei ist, wie man sich Arbeitskleidung aussucht. Aber die Steilvorlage gibt eigentlich immer so eine kurze, kleine Mitarbeiterbefragung, wo drückt der Schuh? Und wenn wir da was finden, was wir sofort und schnell umsetzen können, schaffen wir oftmals eine große Bereitschaft, auch dann im weiterführenden Prozess mitzugehen.
Das heißt also, die Werte werden jetzt erstmal wo verankert? Also sind die jetzt ein Teil des Führungsprozesses oder redet man darüber jetzt auch in den Kommunikationen, in den Meetings? Oder also erstmal so, wie wird das da etabliert? Also wie weit ist das, was in den Handlungen passiert und das, was dann da vielleicht in den Werten steht, wie kann man das in irgendeiner Art und Weise in Verbindung bringen?
Ja, letztendlich haben wir da ja einen sehr klaren didaktischen Prozess, wie wir da vorgehen, um das Ganze auch, ich sage jetzt mal, messbar und ein Stück weit evaluierbar zu machen, um auch anderen Unternehmen zu zeigen, wie läuft das, wie verändern sich die Werte, was sind da wichtige, ich nenne es jetzt einfach mal wichtige Werte, die im Moment vielleicht gar nicht so gut gelebt werden und wo wir uns dringend darüber austauschen, wie wir das viel besser in der Organisation umsetzen und gehen dann nach dieser Methode vor, dass wir die Werte eben definieren. Was bedeuten sie für uns ganz konkret in der Führung? Was bedeuten sie für uns als Mitarbeiter und wie spüren Kunden unsere Werte und untermalen das ganz klar mit Positivbeispielen oder wie es eben auch nicht sein sollte. Und daran kann man das ganz, ganz deutlich erkennen. Das merkt jeder und wir fragen das einfach regelmäßig ab in den Workshops. Wie steht es um den Wert?
Und dann werden die auch gemessen, hast du gesagt.
Genau. Also letztendlich fragen wir da eine Zustimmung ab als Coaches in den Workshops und messen das über die Jahre hinweg regelmäßig in den Leitbildtagen und können so erkennen, welche Werte verändern sich, werden besser gelebt, führen zu einer guten Unternehmenskultur, zu einem guten Teamspirit und zu einer guten, ja, dann auch letztendlich zu einer guten Stimmung im Team.
Du hast gerade was gesagt, ja, da habe ich natürlich genau zugehört, Leitbildtag, was heißt das? Also was wird da gemacht, was ist ein Leitbildtag?
Ja, im Grunde genommen ist das Leitbild der Ausgangspunkt von allem. Das Leitbild ist im Prinzip eine Zukunftsvision, also ein Bild der Zukunft, das natürlich im Groben vom Unternehmer erstmal ein Stück weit vorgegeben wird, aber das wird dann eben auch integrativ mit möglichst vielen Mitarbeitern über einen stringenten Prozess mit ganz klaren Fragen entsprechend rausarbeiten und das auch niederschreiben. Und die große Herausforderung ist dabei halt auch ein Stück weit immer, die Mitarbeiter in eine Denke zu bringen, 10 Jahre nach vorne zu denken, wo wollen wir denn irgendwann mal in Zukunft angekommen sein? Was ist so unser Big Shot, unser Moonshot? Und das, was ich am Anfang gesagt habe, auch, was haben wir davon, wenn wir da mitgehen? Was ist unser Nutzen auch als Mitarbeiter? Und das ergibt dann einen sogenannten, ich habe es mal in dem Vortrag genannt, erstmal einen Leittext. Aber der beschreibt relativ genau, wer wir sind, wo wir hinwollen, wer unsere Zielkunden sind, was der große Kundennutzen ist bei dieser ganzen Strategie und natürlich auch, wo wir emotional in der Zukunft ankommen wollen, was unsere Vision ist.
Das wird dann immer wieder besprochen und dann gibt es dann so einen Leitbildtag, wo das dann auch wieder ein Thema ist oder wie geht ihr da vor oder wie gehst du da vor?
Ja, ganz genau. Also wenn das mal abgebildet ist, gehe ich manchmal auch ein bisschen einen kreativen Weg, indem ich sage, ich würde das ganz gerne vielleicht auch mal visualisieren, sodass wir ein Bild entstehen lassen in den Köpfen, denn das bleibt gut bei Mitarbeitern hängen. Und ich mache dann mal vielleicht auch so ein kleines Bild, das ich malen lasse oder wir kleben eine Collage zusammen, was im Prinzip auch visualisiert, was steckt dahinter. Aber der eigentliche Prozess besteht darin, regelmäßig mit dem Team abzuklären über eine Befragung, wo stehen wir denn in den einzelnen Abschnitten, die genau definiert sind. Das gibt ein Voting unter den Mitarbeitern und wir halten genau fest, wer das von der Führung her, also vom Strategieteam her, wie bewertet, aber auch welche Werte, welche Zahlen kommen da aus der Mannschaft und wie sieht die Mannschaft aus.
Und das wird immer wieder gemacht? Oder wie oft wird das gemacht? Wird das einmal im Jahr gemacht oder wird das öfters gemacht oder in größeren Abständen? Also was empfiehlst du da?
Also ich empfehle in der Regel, das mindestens zweimal im Jahr zu machen. Einmal vor den Strategietagen, um auch dem Führungsteam nochmal zu spiegeln, wie sieht eigentlich die Mannschaft, wie sehen die Mitarbeiter das Leitbild, wo stehen wir da in der Zielerreichung, wo müssen wir eventuell wirklich was tun, wo müssen wir nochmal anpacken. Und dann nochmal unterjährig in einem Leitbildtag, wo die Mitarbeiter zusammenkommen und oftmals auch ohne Führungskräfte auch ein bisschen so die Möglichkeit haben, ihre Themen zu adressieren, die ich dann gerne aufnehme, um sie eben im Nachgang so zu behandeln, dass sie merken, da passiert auch was. Also unsere Meinung ist wichtig und unsere Meinung zählt. Und auf Ebene der Geschäftsleitung oder der Führung werden die Dinge ernst genommen und dann auch entsprechend, wenn möglich, schnellstmöglich umgesetzt.
Naja, das ist ja schon mal so, wie du das jetzt erklärst, ja, glaube ich, für viele schon mal sehr interessant zu hören auch, ja, dass es ja nicht eine Aktion ist, wie es ja oft bei vielen Dingen gemacht wird. Da wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben und jetzt machen wir mal ein Leitbild, ja, und da gibt es eine Vision, da gibt es Werte, sondern du erklärst es ja ganz klar so, Stefan, dass das natürlich ab dem Moment auch wirklich ein permanenter Prozess ist, ja, mit dem man sich immer wieder beschäftigt und damit natürlich auch die Umsetzung dieser ganzen Dinge oder die Reflexion dieser Dinge damit auch immer wieder gegeben ist.
Absolut, Andreas. Also ich nenne das immer so den Tunnel von zwei Seiten graben. Auf der einen Seite aus der Mitarbeiterebene und auf der anderen Seite von der Führungsebene, um sich da auch konstruktives Feedback zu geben und das in regelmäßigen Feedback-Schleifen. Denn nur so gehen wir aus der Selbstwahrnehmung auch mal rüber in den Perspektivwechsel und nehmen mal wahr, wie es die andere Seite sieht.
Ja, ich habe jetzt natürlich auch in unseren Prozessen an der einen oder anderen Stelle jetzt auch mit aller Intensität. Und ich weiß, dass du das auch gemacht hast. Ja, klar, wir haben uns ja auch dazu ausgetauscht. Und deswegen würde ich auch gerne nochmal deine Sicht dazu hören. Haben wir ja auch begonnen, mal ein Leitbild-Team sogar zu etablieren und das dann damit nochmal sozusagen zusätzlich als Unterstützer zu haben, um diesen Kulturprozess dann auch weiter nochmal zu vertiefen. Da würde ich dich vielleicht bitten, auch nochmal ein paar Sätze von deiner Seite aus dazu zu sagen, was so ein Leitbildteam überhaupt ist und ein Leitbildbeauftragter und wie man sowas dann vielleicht auch sinnvoll in Unternehmen auch einführen kann.
Gerne. Also ich empfehle grundsätzlich, das Leitbildteam nicht aus dem Führungskreis wählen zu lassen, aber es trotzdem wählen zu lassen von Mitarbeitern, die sagen, zu den und den Kollegen habe ich ein großes Vertrauen. Und auf dieser Vertrauensbasis wird dann ein Leitbildteam zwischen 2 und 4 Leuten, je nach Unternehmensgröße, manchmal sind es auch mehr, zusammengestellt, die sich dann um emotionale Themen in der Organisation kümmern. Das kann ganz banal da anfangen, dass die eine Weihnachtsfeier organisieren und mit einem gewissen Budget da ausgestattet werden, um das so zu gestalten, dass auch alle Spaß dran haben. Und bis hin zu dem Punkt, dass sie sich bei Konflikten als Moderationspartner vielleicht einschalten und auch mal vermittelnd wirken bei bestimmten Konflikten über Themen, eben diesen Leitbildtag entsprechend mit mir oder dem Kollegen, dem Coach vorzubereiten, sodass die Location entsprechend gewählt ist, dass eine entsprechende Wertschätzung bei den Teilnehmern ankommt. Also da haben wir einen ganz, ganz tollen, ganz, ganz tolle Checkliste entwickelt für dieses Leitbildteam, was zu deren Aufgaben gehört. Und wenn das die richtigen Leute sind, gehen die in dieser Aufgabe wirklich auch auf.
Ja, sehr gut. Dieses Leitbildteam, das macht dann das für einen längeren Zeitraum? Also machen die das dann über Jahre oder wechseln die mal zwischendurch? Oder wie sind da deine Erfahrungen?
Also ich kann sagen, dass es natürlich ab und an mal durch natürliche Fluktuationen auch einen Wechsel in dem Leitbildteam gibt. Aber im Grunde genommen sind doch die Leute, die ein gutes Standing haben, die informell auch als ein Stück weit wichtige Personen wahrgenommen werden, ohne dass sie eine Führungsposition haben müssen. Die sind ja meistens auch stabil in der Organisation verankert. Und die permanent wechseln zu lassen, würde ich jetzt nicht empfehlen.
Okay. Und du hast das gerade gesagt, die haben dann auch eine Schnittstelle zu den Führungskräften oder die tauschen sich auch mit den Führungskräften aus oder sind die ein Teil auch des Strategieprozesses nachher oder wird die da verankert?
Also ich sehe die schon ganz klar so, dass die auch in dem Strategieprozess eine Stimme haben. Die müssen natürlich nicht bei dem Strategieprozess komplett anwesend sein, aber sie können zumindest ihren Report vorstellen. Sie können mal adressieren, was sie wahrnehmen, was aus der Mannschaft kommt und sich dann entsprechend auch einsetzen für die Belange des Teams. Und damit ein Sprachrohr auf der einen Seite für die Führungskräfte, für die Geschäftsleitung sein, aber auch für das Team und für die Mitarbeiter.
Und ist der Zeitaufwand denn für die Mitarbeiter, die sich da in solchen Dingen dann beteiligen und engagieren, sagen die, oh, wann soll ich das denn jetzt auch noch machen? Und ich meine, ich habe eh viel zu tun im Unternehmen und jetzt kommt das noch oben drauf. Ja? Oder ist das darstellbar, ist das machbar? Oder ist das ein Fulltime-Job nachher für jemanden, der sich da in dem Leitbildprozess engagiert?
Ja, aus meiner Sicht ist das jetzt kein Hexenwerk. Es ist ja so, dass die Mitarbeiter da oftmals in einem Team agieren und sich die Aufgaben ein Stück weit zuteilen können, jeder nach seinen Stärken. Dann macht es ja besonders Spaß, wenn man das machen kann, was man besonders gerne macht. Und sie kriegen ja auch eine entsprechende Anerkennung aus der Mannschaft zurück für das, was sie tun und für das, wie sie sich engagieren. Da muss man einfach auch mal drüber reden, welchen Stundenumfang das vielleicht in Anspruch nimmt. Aber man kann ja auch, es muss ja auch nicht alles monetär vergütet werden. Man kann ja da auch mal durch Anerkennung und durch eine, durch eine besondere Position im Unternehmen auch seine Nutzen draus ziehen und seine Erfolge erkennen daran.
Ja, absolut. Sehe ich ganz genauso. Und deswegen, wir haben es jetzt nicht abgesprochen, da muss ich an der Stelle was sagen, aber ich finde es genau schön, dass du es so erklärst und auch deine Erfahrungen so sind. Und so habe ich meine Erfahrung auch ganz genauso gemacht. Es ist einfach machbar, es ist praktikabel, es ist kein zu hoher Zeitaufwand. Und vor allen Dingen, es dürfen ja dann auch bei der Umsetzung der Dinge, die vom Leitbildteam ja auch angeschoben werden, dürfen ja auch alle anderen mitmachen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass dann die dann im Leitbildteam sind, auch alle Aufgaben übernehmen müssen, sondern da können ja durchaus auch andere Mitarbeiter dann wiederum ihren Beitrag ja auch leisten und so, dass das ganze Unternehmen natürlich damit einfach mehr in diesem Kulturprozess auch ankommt. Ja. Und okay. Stefan, ist es denn so, dass du jetzt sagst, das ist was für bestimmte Branchen, also das können nur Dienstleistungsunternehmen machen oder ist das nur was für kleine Unternehmen oder für große Unternehmen oder gibt es Unternehmen, denen würdest du empfehlen, sich mit sowas gar nicht auseinanderzusetzen? Also wie siehst du da deine Erfahrung?
Ja, es ist natürlich so, Andreas, jedes Unternehmen hat ja eine Kultur, auch wenn es mit uns noch nicht zusammengearbeitet hat. Und eine Kultur und eine Kulturveränderung ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Weil über Jahrzehnte oftmals von Unternehmern geprägt eine gewisse Unternehmenskultur entstanden ist. Und es gibt da kein Allheilmittel und keine, ich sage jetzt mal, Vorgehensweise, die man so drüber stülpen kann, sondern als Coach und systemischer Coach gucke ich mir da die verschiedenen Ebenen des Unternehmens an. Wie tickt eigentlich so, ja, ich sage jetzt mal, wie ticken die Teams, wie tickt die Geschäftsleitung, welche Artefakte sind im Unternehmen zu erkennen? Also wir fuchsen uns da schon rein, um da ein tiefes Verständnis erstmal zu entwickeln, um dann eben, ja, ich sage jetzt mal, die Behandlung richtig dosiert für den entsprechenden Kunden auch anzusetzen und da nicht zu überziehen und die vor riesen Herausforderungen zu stellen, die sie gar nicht leisten können.
Also für alle letztendlich ja, mit ihrer individuellen Abstimmung dann auch die richtige Lösung, um in dem Prozess einfach einen Schritt nach vorne zu kommen.
Absolut, weil es geht ja um Soft Skills und ich glaube, wir bewegen uns immer auch in der Richtung hin, dass es ein großer Wunsch ist, part of it zu sein, Teil zu sein einer Mannschaft, eines Teams, dadurch auch eine Anerkennung zu bekommen. Und das befeuert ja dieser Prozess absolut, dass man sich gesehen fühlt, dass man Dinge einfach auch bewegen kann und dadurch gewinnt das Ganze an Dynamik und auch letztendlich führt es zu einer guten Motivation.
Also du hast natürlich schon den Nutzen und die Inhalte sehr klar hier rausgearbeitet und sehr klar auch dargestellt. Aber ich will trotzdem nochmal nachfragen. Ich bin mir relativ sicher, dass der ein oder andere, der jetzt da zuhört und sagt, ja, das hört sich ja alles schön an, das hört sich auch alles gut an und so, nice to have auch, ja. Aber wir haben im Moment ganz andere Probleme und jetzt müssen wir die Pandemie ja noch irgendwie bewältigt kriegen und jetzt kommen neue Herausforderungen, Ukraine mit all ihren Auswirkungen, Lieferketten-Thematiken und so weiter. Also im Moment haben wir wirklich keine Zeit für sowas, ja. Also, oder wie siehst du das? Was würdest du denen antworten, wenn die jetzt solche Aussagen machen?
Ja, ich glaube einfach, diese Zeit muss man sich ein Stück weit nehmen, denn Organisationen werden von Menschen gemacht. Und wenn die Menschen sich nicht mitgenommen fühlen, dann gehen sie auch nicht mit dieser Energie und mit dieser Kraft mit und unterstützen den Unternehmer und die Führungsmannschaft dabei, die entsprechenden strategischen Stoßrichtungen und Ziele auch entsprechend umzusetzen. Und deswegen, ich habe vorhin den Satz gesagt, man muss den Tunnel von zwei Seiten graben. Ich glaube, man darf nie vergessen, es gibt nicht nur Struktur, sondern es gibt auch Kultur und es gibt Strategien und alles ist wichtig. Und da sollten natürlich immer wieder mal die Gewichtungen überprüft werden. Und manchmal muss man auf der einen Seite ein bisschen mehr Gas geben, manchmal auf der anderen. Das ist ganz individuell unterschiedlich. Zeit sollte immer dafür sein, sich auch um Menschen zu kümmern.
Das ist wohl so, ja, eindeutig. Stefan, also da hätte ich vielleicht sogar noch ein anderes Stichwort, was ich dir gerne nochmal geben möchte an dieser Stelle und so wie du es ja jetzt auch unterstreichst und dafür habe ich dich ja auch die ganzen Jahre schätzen gelernt auch, dass du genau den Mensch immer mitnehmen möchtest und dass dir das ganz, ganz wichtig ist, dass auch das Individuum sich da auch abgeholt fühlt, mitgenommen fühlt und ich meine, im Moment sind ja schon sehr große Herausforderungen, die auf die Menschen dazukommt und natürlich auch die mentale Stärke, die man im Moment vielleicht auch haben muss, mit vielen Unsicherheiten auch gepaart, die im Moment da natürlich auch geschürt werden. Und ich meine, ich habe ja auch schon mal relativ kritisch reflektiert, ob es vielleicht auch in Ordnung ist, wenn man wirklich so den ganzen Tag von früh bis spät eine Push-Nachricht nach der nächsten sich anschaut und die Kriegsbilder dann sich da schon morgens nach dem Wachwerden auf irgendeinem Online-Portal da auch gezeigt werden oder die sich auch da ja letztendlich dann auch da widerspiegeln. Und die Belastung, auch die mentale Belastung, ist ja schon sicherlich im Moment ein besonderes Thema, ja. Und du hast dich ja auch viel mit dem Thema Resilienz ja auch beschäftigt, ja. Und da würde ich dich vielleicht auch nochmal bitten, so ein paar Sätze dazu zu sagen. Wie schätzt du das ein und wie wichtig ist das im Moment für Unternehmenskulturen, mit diesem Thema umzugehen?
Ja, ich denke, wir leben einfach mittlerweile in einer Welt und das nicht erst seit diesen beiden Megakrisen, die sich unglaublich schnell dreht, die von einer Informationsflut beherrscht wird, von einer Komplexität, von einer Unsicherheit, dass das natürlich sich auch auf, ich sage es mal, Psyche in Form von psychischen Belastungen auswirkt. Und es gibt einfach Menschen, die sind in der Richtung, wie sagt man so schön, resilient, also widerstandsfähig. Und es gibt aber auch Menschen, die nehmen sich sehr, sehr viele Dinge zu Herzen und leiden darunter und kriegen dann sowas wie Burnout. Und wenn solche Tendenzen erkannt werden, dann ist es aus meiner Sicht die Pflicht eines Unternehmers und eines Unternehmens, sich auch um solche Menschen zu kümmern und auch entsprechende gesundheitliche Vorsorgen zu treffen. Es ist ja verpflichtend, eine Gefahrenprüfung zu machen. Es ist verpflichtend, eine psychische Belastungsgefährdung in Unternehmen zu machen. Und da zeigt sich doch immer sehr stark, dass es mittlerweile mehr und mehr Menschen gibt, die danach rufen, Möglichkeiten und Mittel zu finden, wie sie eben mit ihrem Stress ganz gut umgehen können. Und da gibt es viele Techniken mittlerweile, sei es die Atmung oder sei es Yoga oder sei es Meditation, die man da Menschen auch an die Hand geben kann, um auf der mentalen Ebene zu trainieren und auf der mentalen Ebene ein Stück weit eben diese Widerstandsfähigkeit zu bekommen.
Siehst du, also ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema, Stefan, siehst du da, ich meine, wir kommen aus einem Kulturprozess, also von daher passt es natürlich auch zum heutigen Thema. Siehst du denn an der Stelle die Aufgabe als Unternehmen oder des Unternehmers oder des Führungsteams, sich wirklich damit natürlich das wahrzunehmen, da bin ich natürlich komplett bei dir, aber siehst du auch die Aufgabe des Unternehmens darin, auch den Menschen dazu auch Angebote zu liefern, dass sie genau dieses Thema dann auch bearbeiten können oder damit auch besser umgehen zu können? Also siehst du das als Auftrag in einer Kultur, in einem Unternehmen?
Also das auf jeden Fall. Es ist nur immer die Frage, wie gehe ich es an? Es gibt ja diesen schönen Satz make or buy. Wenn wir die entsprechende Kompetenz nicht im Haus haben, dann sollten wir da vielleicht mal gucken, wie uns externe Dienstleister dabei unterstützen können. Und ich bin gerade eben in der Ausbildung auch zum betrieblichen Gesundheitsmanager. Da wird sehr, sehr deutlich, wie Krankenkassen da zum Beispiel unterstützen und wie man über Netzwerke da sehr schöne Win-Win-Situationen aufbauen kann, um nicht nur eben, ich sage jetzt mal, betriebliche Gesundheitsförderung auf der Bewegungsebene zu schaffen, sondern eben auch auf der mentalen Ebene. Und da für seine Mitarbeiter einen derart entsprechenden Mehrwert zu schaffen, dass sie da so dankbar für sind. Das glaube ich, haben die Großen schon lange erkannt. Wenn ich mir Henkel anschaue, die schon vor Jahren ein eigenes Fitnessstudio gebaut haben in ihren Werken, dann glaube ich, ist das Thema Gesundheit etwas, das uns auch in den nächsten Jahren immer mehr beschäftigen wird, insbesondere die psychische Gesundheit.
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja auch vor einigen Ausgaben, hatten wir ja unseren auch langjährigen Begleiter Hannes Götze, der ja auch über die Angebote von Qualitrain da auch gesprochen hat. Und die beschäftigen sich ja natürlich auch sehr stark und sehr intensiv mit den Themen. Ich kann auch nur noch mal empfehlen, sich den Podcast auch noch mal anzuhören oder da auch noch mal sich auch über Qualitrain mit diesen Themen auch zu beschäftigen. Sollte jetzt keine Werbeeinlage hier sein, sondern wirklich vom inhaltlichen her Aspekt kommt. Weil genauso wie du es auch sagst, ja, die Frage ist ja andersrum, können wir es uns überhaupt erlauben, nicht dafür zu sorgen, dass unsere Mitarbeiter leistungsstark sind und an ihrer physischen und auch an ihrer psychischen Gesundheit letztendlich nicht nur arbeiten, sondern die natürlich auch permanent auch im Auge behalten. Stefan, was mich da auch sehr interessiert, ich meine, wir leben ja nun, ich sage jetzt mal auch Leistung aus Kultur, ist ja für uns nun ein ganz wichtiges Thema, was wir da auch immer wieder auch natürlich für uns in den Mund nehmen. Aber kann das natürlich auch dazu führen, dass dann vielleicht auch mit der gesamten Gemengelage, die wir im Moment dann auch haben, das dazu führt, dass egal in welcher Führungsebene oder auch in der Mitarbeiterschaft, also jetzt unabhängig von Hierarchien, Leute da auf einmal nicht mehr Kraft haben und Energie haben. Und wie erkennen wir das? Also was sind da deine Tipps? Ja, wie kann ich das als Mitspieler in einem Team, als Kollege sozusagen oder als Führungskraft, wie kann ich das erkennen? Ob es dem jetzt einfach heute nur schlecht geht, weil er halt vielleicht nicht gut geschlafen hat oder vielleicht nicht gut gegessen hat oder irgendwas oder vielleicht mal ein bisschen Problem hat oder ob es sich wirklich um so eine Thematik jetzt handelt, dass der da in der schwierigen Situation ist.
Ja, es ist natürlich für einen Laien nicht immer erkennbar, ob jemand jetzt in der Depression ist oder dahin droht abzugleiten. Aber wenn die Vertrauenskultur stimmt, dann werden doch, glaube ich, vertrauensvolle Gespräche zwischen Führungskräften und Mitarbeitern dazu führen, dass man sich ein Stück weit zumindest mal öffnen kann und sagen kann, wenn man sich überlastet fühlt und dann mit der Führungskraft einfach drüber sprechen kann, wie können wir denn dem entgegenwirken. Wir kriegen ja mehr und mehr mit, dass die Viertagewoche von vielen Mitarbeitern schon gefordert wird. Die jungen Generation Y und Z, die propagieren die Work-Life-Balance ganz, ganz stark und wollen da ein Stück weit, ich sage jetzt mal, sind nicht mehr so leistungsorientiert wie vielleicht unsere Generation. Wir müssen einfach uns darauf einstellen, dass die Anforderungen da an Mitarbeiter sich verändern und da müssen wir mitgehen und hellwach sein und gucken, dass wir Modelle finden, Arbeitszeitmodelle, die dem auch ein Stück weit Rechnung tragen können, sodass wir eben diesen War for Talents nicht verlieren und eine Abwanderung der guten Mitarbeiter haben. Und es gibt ja, Andreas, es gibt Studien aus Skandinavien, dass Menschen auch bei einer Viertagewoche gleiche Ergebnisse erzielen, effektiv arbeiten und eben nicht rumtrödeln, sondern genauso leistungsbereit sind.
Ja, das ist ein super, super spannendes Thema. Wir waren heute auch bei einem Klienten in Stuttgart, ja, und da hat man genau dieses Thema, also es verfolgt mich gerade so ein bisschen, weil ich hatte jetzt die letzten Tage auch ein Gespräch mit einem Sohn eines Unternehmers, der jetzt in die Nachfolge gehen möchte und der zu seinem Vater ganz klar sagt, ja, dass er die Nachfolge gerne machen möchte und dass er auch, der ist auch leistungsstark und ist auch ein super Typ, super eloquent, ja, Anfang 30. Und er sagt, aber eins muss klar sein, mehr als 30 bis 35 Stunden pro Woche wird er auch als Unternehmer und Geschäftsführer ja dieses Unternehmens nicht arbeiten. Und er wird es nicht so machen wie sein Vater, der 60, 65 Stunden ja gearbeitet hat, ja, sondern er wird beweisen, dass er quasi mit dem halben Zeitaufwand das Unternehmen auch nachhaltig erfolgreich machen kann. Und in den Situationen sind wir im Moment drin. Also damit müssen wir uns auseinandersetzen, dass hier einfach ein komplett anderer Denkansatz auf einmal da ist.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Also wir stehen aus meiner Sicht wirklich vor einem Paradigmenwechsel, was Organisationsstrukturen auch betrifft. Also ich gehe davon aus, dass in den nächsten 10 Jahren die hierarchischen Organisationsstrukturen sehr stark zurückgehen werden und wir mehr und mehr in Kreisorganisationen kommen, wo Servant Leadership gefragt ist. Da sind wir eigentlich jetzt schon in agilen Themen drin, wo der die Führung übernimmt, der die größte Expertise in dieser Situation oder in diesem Projekt hat. Und wo es nicht mehr darum geht, welchen Titel habe ich, sondern wie fülle ich meine Rolle aus und wie kann ich situativ führen, um mich aber auch mal zurücknehmen und damit eben über diesen Synergieeffekt, über diesen Teamgedanken, über diese vernetzten Strukturen genauso gute Ergebnisse erzielen, wie wenn ich denke, ich bin der allein Seligmachende, der alles kann.
Ja, wir sind mittendrin im Kulturthema, wie man merkt, also kultureller Wandel. Und also allein jetzt, wenn wir da anfangen, drüber zu sprechen, und ich schaue immer wieder, das ist, mir geht es jeden Mittwoch immer wieder derselbe Situation. Ich schaue auf die Uhr und denke, nein, jetzt haben wir schon wieder so lange gesprochen. Und Stefan, ich habe es zu Beginn gesagt, und da glaube ich, sind wir jetzt auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Darüber müssen wir den nächsten Podcast machen, was hier in den nächsten Jahren passieren wird und wie wir uns da, da verändern auch und was das für unsere Kultur auch bedeutet. Und ich denke, wir sollten heute erstmal an der Stelle ja das Ganze erstmal so weit ja beschließen, dass wir zumindest nochmal, und da möchte ich dir natürlich riesig danken, dass wir erstmal gezeigt haben, was Kultur bedeutet, auch nochmal aus deinen Erfahrungen heraus, wie wir einen Kulturprozess dauerhaft verankern. Ja, im Unternehmen, das hast du auch sehr, sehr gut nochmal auch dargestellt. Und auf was wir uns jetzt einstellen müssen, aus verschiedenen Dingen, einmal aus der Belastungsthematik und einmal aus der Veränderungsthematik, was im Bereich Kultur in den nächsten Jahren passiert. Also dafür erstmal an der Stelle meinen großen Dank ja an dich. Und natürlich wie immer an dieser Stelle hat unser Gast erstmal inhaltlichen Schlussworte. Von daher, hast du noch einen besonderen Tipp für unsere Hörenden, was man zum Thema Kultur jetzt so vielleicht auch direkt nochmal angehen sollte und was man besonders nochmal auch dann auch in den Fokus stellen sollte?
Ja, also ich bin der Ansicht, wenn ich das so in einem Satz zusammenfassen könnte, wäre ich glücklich, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach ein offenes Ohr und ein offenes Herz für Kultur haben, weil Organisationen werden von Menschen gemacht, Gott sei Dank. Und da spielen einfach die unterschiedlichsten Thematiken mit rein. Und vor allen Dingen eben auch die menschliche Komponente ist da ganz, ganz wichtig. Und dieser Kulturprozess holt einfach Menschen ab und nimmt sie mit. Und ich glaube, dass jeder Unternehmer gut beraten ist, dafür auch ein offenes Ohr und ein offenes Herz zu haben.
Stefan, schöner hätte man es nicht für heute beschließen können. Vielen, vielen Dank. Wünsche dir viel Erfolg natürlich bei deinen weiteren Beratungen und Coachings, die du für uns natürlich auch machst. Und ich höre immer sehr viel positives Feedback von dir aus den Prozessen und freue mich auf die nächsten, wollen wir sagen, auf die nächsten 20 Jahre, die so lange machen wir nicht mehr, ja? Aber auf die nächsten Jahre. Einiges wollen wir noch rocken, auf jeden Fall. Und ich sag bis bald. Und an der Stelle natürlich nochmal der Hinweis für unsere Podcast-Hörenden. Wir haben andauernd jetzt wieder Veranstaltungen. Ja, also die Roundtables laufen an verschiedenen Standorten in Deutschland. Wir sind regelmäßig in Frankfurt. Da sind wir immer am ersten Donnerstag des Monats. Ja, aber auch wie gesagt quer durch die Republik unterwegs. Schauen Sie da einfach mal auf unserer Homepage, wo Sie uns dann auch live erleben können, wo auch unsere Consultants mit dabei sind. Da können Sie auch mal einen Jörg Plinke, einen Patrick Jonas, einen Stefan Kraus und auch andere direkt vor Ort auch kennenlernen und sich austauschen. Und eine super Gelegenheit ist der 24.05. Wer sich den noch nicht eingetragen hat, der sollte das ganz dringend tun. Der Termin wird auch über unsere Homepage nochmal dementsprechend auch da beworben. Hier haben wir im Frankfurter Allianz Palais eine ganz tolle Veranstaltung, wo wir mit Great Ways to Work, der Allianz und dem BVMW zusammen uns mit dem Thema der besten Arbeitgeber Deutschlands beschäftigen und hier in Roundtable-Gesprächen, in kurzen Impulsvorträgen und in einem Live-Podcast, den ich an dem Abend machen werde, mit einem der besten Unternehmen Deutschlands, mit dem besten Bauunternehmen Deutschlands, wo wir die Erfolgsprinzipien uns anhören wollen. Das wird alles am 24.05. in Frankfurt passieren. Also von daher nutzen Sie die Gelegenheiten, daran teilzunehmen. Und wir würden uns natürlich total freuen, wenn Sie unseren Podcast erstmal abonnieren, wenn Sie ihn weiterempfehlen und wenn Sie nächste Woche Mittwoch wieder dabei sind, wenn wir uns mit dem nächsten spannenden Thema hier auseinandersetzen. An dieser Stelle erstmal eine erfolgreiche Woche mit viel guter Energie und bis demnächst, Ihr Andreas Schmaler.
Das war Adlerblick, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.